Seine Breisgau-Brasilianer spielten Fußball-Deutschland schwindelig. Ballorientierte Raumdeckung, das war das Zauberwort Mitte der 90er Jahre. Und so machte Volker Finke, ein ehemaliger Gymnasiallehrer und Tischtennistrainer, aus der Fußballprovinz Freiburg einen Bundesliga-Standort mit Vorbildfunktion. Und er warf, ganz nebenbei, alte Fußballweisheiten über den Haufen. Auf 16 rekordverdächtige Jahre als Trainer in Freiburg folgten mehrjährige Engagements in Japan, in Köln und in Kamerun. Heute ist Finke ein vielgefragter Fachmann, aber er mischt sich auch in gesellschaftliche Debatten ein, abseits des Spielfelds. Welche das sind, darüber werden wir sprechen, Herr Finke. Aber zu Beginn müssen wir jetzt erstmal ein bisschen orakeln aus aktuellem Anlass. Morgen Frankreich gegen Kroatien, WM-Finale. Wer macht's?
Ganz schwer zu sagen, weil es ist von dem Potenzial, denke ich, und von der Jugendlichkeit, die in der aktuellen französischen Mannschaft steckt, auch von den, sag ich mal, Erholungsmöglichkeiten, das heißt Abstände zur Regeneration jetzt in den 4 Tagen vor dem Spiel, auch mit der Belastung, dass Kroatien, glaube ich, insgesamt 3-mal in der Verlängerung war, müsste es eigentlich so sein, dass Frankreich leichte Vorteile hat. Nur die Kroaten sind einfach überhaupt nicht zu unterschätzen. Also von daher ist es ein ganz offenes Endspiel auch. Der Favorit ist Frankreich, aber Kroatien ist zu allem fähig.
Ich frage auch deshalb, ob Sie sich fußballerisch drauf freuen, weil ich in der Vorbereitung und beim Anschauen einiger WM-Spiele immer wieder an Sie denken musste. Sie haben ja, ich hatte es in der Anmoderation schon so angedeutet, Freiburg und den Fußball in Freiburg vor allem dadurch geprägt, dass er das schöne Spiel, das Kurzpassspiel natürlich immer zielorientiert zum Tor hin vorangetrieben hat. Jetzt haben wir bei der WM viele Spiele erlebt, da ging es nach dem Prinzip Standardtor und dann ordentliche Defensive. Blutet Ihnen da nicht das Trainerherz?
Naja, ich denke, das ist da eine Entwicklung jetzt wirklich eingetreten, dass der Ballbesitzfußball, der dann im Wesentlichen von den Spaniern auch damals die erfolgreichste Phase der spanischen Nationalmannschaft, Barcelona und so weiter, Guardiola als Trainer, um mal die Stichworte zu geben, dieser Ballbesitzfußball ist so ein klein bisschen nicht in Verruf gekommen, aber er ist erfolgloser geworden, weil eben tatsächlich mit einem sehr schnellen Umschaltspiel, mit dem Fokus auf vielen, auch körperlich aggressiven Zweikämpfen, mit einem kompletten Verbund, der die Räume verengt und der einfach in den letzten 30 Metern vor dem Tor fast keine Lücken mehr lässt, ist es für den Ballbesitzfußball erheblich schwerer geworden, als es vor 6, 7, 8, 9 Jahren war. Ich selber bin eigentlich auch ein Anhänger von einer ganz kleinen Mischung. Viel Ballbesitz, also ich habe immer gepredigt, wir schlagen keinen Ball einfach nach vorne, nur um nach vorne zu kommen. Wenn vorne zu ist, ist zu, dann versuchen wir es auf der anderen Seite. Das heißt, wir spielen hinten rum, wir spielen 3, 4 Stationen und versuchen den Gegner so auf die Seite zu ziehen, dass sich dann ein schneller Pass auf die andere Seite, auch ein längerer Ball auf die andere Seite, die Möglichkeit gibt, dass dort die Räume wieder sind, um zur Grundlinie zu kommen und so weiter und so weiter. Also, ich denke, dass im Moment so eine Mischung eigentlich angesagt ist, wer im richtigen Moment vorne schnell drauf geht. Und dann aber auch in allen anderen Situationen, wenn nicht genügend Spieler in der Nähe des Balles sind, sich auch komplett bis zur Mittellinie zurückzieht, die Räume verengt, das scheint im Moment das Erfolgreichste zu sein und kann auch unterhaltsam sein, kann attraktiv sein, wenn beide Mannschaften auch immer wieder zwischendurch diese Balleroberung in der gegnerischen Hälfte, das frühe Angreifen, wenn das so wellenförmig immer mal wieder auftaucht und in anderen Phasen man die Räume einfach nur verengt und lieber wartet. Das ist, finde ich, auch für die Zuschauer nicht uninteressant. Und für die, die im Fußball gerne mögen, ist eben aber auch wichtig, dass viel in der gegnerischen Hälfte stattfindet. Ja, dass man gegen den Ball nicht nur vor dem eigenen 16er arbeitet, sondern gegen den Ball in den richtigen Situationen, auch in der gegnerischen Hälfte, in der Nähe der Seitenlinie, alle Einwürfe zustellen und so weiter und so weiter. Also, dass man früher die Bälle erobert. Ich hatte es vorher mit so einem kleinen Dorfverein in Norddeutschland, mit dem TSV Havelse, hatte ich da schon wirklich überraschende Erfolge. Also wenn so ein Dorfverein in die zweite Bundesliga aufsteigt, das war eigentlich, ich sag mal, später habe ich mal gesagt, das ist so, als wenn Freiburg die Champions League gewinnt. Da war so einer wie Jens Todt. der ja auch an der Albert-Schweitzer-Schule in Nienburg, also auch in Norddeutschland, wo ich im Schuldienst war, das war ja ein Schüler von mir, den habe ich da in Havelse als Spieler dann gehabt, der hat 400 D-Mark im Monat verdient und den habe ich dann später auch nach Freiburg geholt und er konnte auch tatsächlich dann sogar Nationalspiel. Aber das ist eben, in dieser Zeit war das möglich, dass man durch ein ganz anderes Spielverständnis auch gegen Mannschaften, wo die Spieler viel individuell eigentlich einen viel höheren Marktwert hatten und einfach auch viel mehr Optionen eigentlich gehabt hätten, konnte man durch eine gute Spielweise eben tatsächlich ballorientiert in den Räumen arbeiten, immer ein Mann mehr in der Nähe des Balles. Das war der Weg, dass es damals für den Verein Havelse möglich war, in die zweite Liga aufzusteigen und für den SC Freiburg möglich war, auch in die erste Liga aufzusteigen.
Wir kommen auf diesen sensationellen Aufstieg auch des SC Freiburg noch zu sprechen. Ja. Vielleicht nochmal mit Blick auf die WM. Sie waren von 2013 bis Ende 2015 Nationaltrainer in Kamerun. Kamerun war dieses Mal nicht dabei. Haben Sie trotzdem einen speziellen Blick jetzt auf die afrikanischen Teams gehabt?
Ja, natürlich. Ich meine, es ist ja so, dass also spätestens in den 90er Jahren, damals WM in Italien, war es so, dass auch immer wieder gesagt worden ist, das dauert jetzt nicht mehr lange, dann werden wir den ersten afrikanischen Finalisten mal haben oder wenigstens Halbfinalisten.
Das gehört so zum Ritual
ja,
von jedem Turnier.
Genau, ne, weil es eben unglaublich viele Talente immer wieder gibt, die dann auch, wie damals Roger Miller oder so, der sein Tänzchen an der Eckfahne dann gemacht hat, was legendär geworden ist. Richtig ist, dass eben Afrikaner, vor allen Dingen die Zentral- und Westafrikaner, haben genetisch sehr, sehr gute Voraussetzungen. So wie sie im Straßenfußball oft groß geworden sind, haben sie ein individuelles Potenzial, was besser ist als, sag ich mal, das durchschnittliche individuelle Potenzial in Europa oder in Asien, auch in Japan. Auch denen fehlt so dieser Spielertyp genetisch, der einfach angeboren Vorteile hat in der Schnelligkeit, Geschmeidigkeit. Ich bin auch oft gefragt worden, wann kommt so der Durchbruch der afrikanischen Mannschaften? Und ich bin wieder bestätigt worden, der Durchbruch der afrikanischen Mannschaften, der kommt entweder vielleicht in 100 Jahren, aber er kommt auf jeden Fall nicht in den überschaubaren, für uns überschaubaren nächsten 20, 30 Jahren, weil die gesellschaftlichen Probleme, die Globalisierung mit ihren Finanzströmen tatsächlich der immer größer werdende Abstand auch in den gesellschaftlichen Strukturen dieser Länder im Vergleich zu den Entwicklungen in Europa, in den Entwicklungen sozusagen in Nordamerika und, ist es so, dass die Strukturen es verhindern, dass tatsächlich diese Mannschaften mit ihren individuellen herausragenden Spielern als Gruppe eine vernünftige Vorbereitung haben, eine gute Betreuung, ein gutes Umfeld haben, um sich auf Turniere vorzubereiten und so weiter und so weiter. Und es hat mir wehgetan ein bisschen, muss ich wirklich sagen, weil auch mein Freund Gernot Rohr mit Nigeria dabei war und ausgeschieden ist. Es sind wieder alle Afrikaner ausgeschieden in der Vorrunde.
Seit 1982 sogar zum ersten Mal wieder alle in der Vorrunde.
Genau, alle in der Vorrunde ausgeschieden. Das heißt, es ist wieder etwas schlechter geworden. Der Abstand ist noch mal größer geworden. Gleichwohl ist es so, dass es weiterhin unfassbar wirklich tolle Talente gibt in Afrika. Und was jetzt zum Beispiel den deutschen Fußball dann betrifft, bedauere ich es immer wieder zu sehen, dass eben im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel, wenn man sich da jetzt die Nationalmannschaft anguckt, die aktuell wieder sehr erfolgreich ist, ja, dann sieht man plötzlich, dass da immer 4, 5, 6 Spieler afrikanischen Ursprungs auf dem Platz sind, die genau das, was ich eben gesagt habe, dieser junge Mbappé, ja, das ist ein junger Kameruner mit seinen Kamerun-Wurzeln. Das ist ein Spieler, der einfach deswegen sofort große Vorteile hat, weil er eben diese genetischen Voraussetzungen, die möglich sind, die verbindet mit einer unglaublich guten Technik, Ballkontrolle, ist das also zum Beispiel ein Spieler, den man in Europa nicht in irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren finden könnte. So.
Hatten Sie den als Trainer von Kamerun auch schon auf dem Zettel?
Nein, ja, er spielte damals in Monaco. Ich habe zum Beispiel lange Gespräche geführt, auch mit dem Embolo, der jetzt bei Schalke ist, der in Basel gespielt hat. Und ich habe mit Umtiti, der jetzt das entscheidende Tor gemacht hat, mit seinem Kopfballtor gemacht hat, mit Umtiti habe ich mich getroffen in Lyon und habe noch zwei andere Spieler, die ich aus Lyon in der Nationalmannschaft hatte, habe ich versucht, den Umtiti auch dahin zu bewegen, dass er war noch nicht festgespielt für Frankreich und wollte ich ihn natürlich überzeugen, dass er für uns in Kamerun spielt. Und da lernt man auch eben ganz viel über das, was das bedeutet, sozusagen nicht im Exil zu leben, so ist es ja nicht, sondern da ist man entweder reingekommen, weil ein Verein irgendwie durch Fußballschulen in Afrika so einen talentierten Spieler dann mit einem Elternteil mitnimmt, weil alles andere ist auch nicht möglich, auch rein juristisch nicht möglich. Oder dass man schon in Europa geboren ist, ja, als Kind, dass man dann zweite oder dritte Generation ist mit afrikanischen Wurzeln. Weil all diese afrikanischen Nationalmannschaften, die sich qualifizieren, von 54 afrikanischen Verbänden qualifizieren sich nur 5. Sie haben 5 Plätze. Also ist das schon mal ganz toll, wenn man da hinkommt, ja, zur Weltmeisterschaft. Weit über 90% der Spieler spielen alle eben nicht in Afrika. Was eben auch einen Hinweis gibt auf die Struktur des afrikanischen Fußballs selbst, der völlig am Boden liegt, wo von 12 Monatsgehältern, die ungefähr durchschnittlich umgerechnet 300 Euro im Monat ausmachen. Aber von diesen 12 Monatsgehältern werden durchschnittlich maximal 3 oder 4 bezahlt. Und meistens kommt das Geld aus einem Subventionierungssack der Regierung. Es wird nicht eingenommen durch Sponsoren, es wird nicht eingenommen durch Zuschauerveranstaltungen, sondern die Regierung unterstützt dann. Und da wiederum ist es so, auf dem Weg des Geldes von der Regierung bis zu den Spielern gibt es zu viele, die das Geld zurückhalten. Und die Spieler, die dann in Afrika, in ihren Heimatligen spielen, die großen Ausnahmen sind die Nordafrikaner. Jetzt in Tunesien, Algerien gibt es in der Regel einigermaßen pünktlich das Gehalt und so weiter. Aber da ist es eben so in Westafrika, Zentralafrika ist es so, dass der lokale Fußball völlig am Boden ist. Es gibt auch keine vernünftige Ausbildung von jungen Spielern. Es gibt keine Jugendwettbewerbe. Und das alles vergrößert sozusagen den Abstand zu den Entwicklungen in Europa. Gleichwohl haben sie dann ihre Stars sozusagen, die in Europa unter Vertrag sind. Wenn die einmal angefangen haben, sich für ihr Heimatland zu entscheiden, dann sind sie festgespielt, dann können sie nicht wieder umschwenken. Und so gibt es dann eben diese berühmten Probleme, die damit zu tun haben, wer spielt für sein Heimatland? Ist er, wenn er den Weg als Beispiel von Paris Saint-Germain nach Kamerun oder nach Nigeria macht, ist er dort dann mit der Rolle, dass der Trainer ihn auch mal auswechselt, dass er auf der Bank sitzt, dass er nicht immer spielt? Das sind alles diese Probleme, die dann hochkommen. Die Regierung bezahlt nicht regelmäßig die Prämien. Ich bin zum Beispiel mit Kamerun zur Weltmeisterschaft mit 2 Tage Verspätung geflogen, weil die Prämienregelung ist nicht gefunden worden bis zum Abreisetermin, und dann hängt man in Hotels rum. Die Regierung ist erstmal hartnäckig, versucht es zu verhindern, dass die Prämien zu hoch sind und so weiter und so weiter.
Der Unmut und der Streit trug sich ja dann sogar noch auf dem Spielfeld aus.
Ja, in Afrika ist es eben auch noch dann so, die Hierarchie wird gesucht. Es gibt einen ständigen Kampf darum, wer der Boss der Mannschaft ist. Ja, also die Hierarchie der Mannschaft ist für sie in den Zeiten, wo wir in Europa längst wissen, dass die Zeiten vorbei sind, wo der Trainer einen verlängerten Arm hat, ja, und dann gibt es einen Chef der Abwehr, es gibt einen Torjäger und es gibt einen Spielmacher. Die Zeiten sind alle vorbei, ja, schon längst vorbei. Der Ballack war der letzte Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der sozusagen auch so ein bisschen der sogenannte Chef war. Und dann kam mit Philipp Lahm mehrere Jahre, gab es eben die flache Hierarchie. Es gibt 7, 8 Spieler, die Führungsspieler sind. Und dann wird die Mannschaft auch stark, wenn so etwas da ist. Wenn die Zeiten haben sich da tatsächlich entscheidend geändert und die Spielweise hat sich geändert. Es ist jetzt entscheidend, wie die Gruppe arbeitet. Nicht so sehr wie der Spielmacher, wie der Torjäger und wie der Chef der Abwehr, sondern es geht jetzt immer um die Gruppe. Pressing ist immer wir. Und ist auf keinen Fall ich. Ich kann nur pressen, wenn ich mit 4, 5, 6, 7 Leuten in der Nähe des Balles zusammenarbeite. Das ist Gruppenarbeit und das ist dann erfolgreiches Pressing. Und da hat sich der Fußball eben total verändert. Ja. Und es stimmt nochmal, um jetzt auf Freiburg auch zurückzukommen, es stimmt, dass wir es als Erste gemacht haben hier in der Bundesliga. Und haben dann tatsächlich zu Anfang unfassbare Ergebnisse hingekriegt mit einem Budget, was wirklich ganz, ganz, ganz am Ende war, so klein war. Und wir hatten hier eine Infrastruktur, die eigentlich nicht bundesligamäßig war. Ich habe die ganzen Baustufen mitgemacht, so dass man dann eben Step by Step auch irgendwann ein Stadion hatte, wo über 20.000 wenigstens reinging. Und die Trainingsmöglichkeiten und alles, was dazugehört, die ganze Infrastruktur musste nachgebessert werden. Wir haben es dann auf einem kleinen Maße hingekriegt. Ich habe dann immer so gesagt, lieber klein, aber eine gute Qualität. Für einen Gästebereich, finde ich, ist es immer noch nicht so gut. Ja, die ganzen Umkleidekabinen. Aber das ist so eine Geschichte, die eben auch eben dieses Freiburg-Modell ausmachen.
Das Freiburg-Modell, jetzt haben Sie es auch selbst wieder ins Spiel gebracht. Ich bin trotzdem hellhörig geworden, als Sie die Namen nannten, auch Umtiti, Mbappé, weil mich jetzt nochmal interessieren würde. Wir tragen ähnliche Diskussionen, kann ich mir vorstellen, auch auf dem Rücken von Spielern möglicherweise wie Gündogan oder Özil in Deutschland aus. Also Spielern, die an einem Punkt ihrer Karriere sich entscheiden müssen für ein Land. Wie haben Sie diese jungen Leute wahrgenommen? Vor was für einer Entscheidung stehen Sie da? Es wird von außen oft gesagt, es geht ja nur ums Geld und ist klar, die gehen dahin, wo sie mehr verdienen und so. Aber ich kann mir vorstellen, ganz so einfach ist es nicht.
Nein, es ist... Also ich hätte mir jetzt in der aktuellen Situation, die dann auch so medienmäßig natürlich eine große Rolle gespielt hat und im Zusammenhang mit dem schlechten Abschneiden der deutschen Mannschaft, mit den schlechten Auftritten der deutschen Mannschaft, mit dem frühen Ausscheiden als Gruppenletzter und so weiter, wenn man dann Weltmeister als Weltmeister losgefahren ist, ist es ja tatsächlich so, dass das sehr, sehr enttäuschend ist. Es ist dann viel zum Thema gemacht worden, eben dieses Foto mit Erdogan, mit eben tatsächlich Gündogan. Hat dann anschließend ja wohl bei dem Medientag dann auch sein Ding hingekriegt. Und dass wir in dem Fall das jetzt zum Thema haben. Ich bedauere es sehr, dass wir es nicht hingekriegt haben wie die Schweden. Ja, die Schweden haben, das hat mir richtig imponiert auch, ja. Die Schweden haben ganz einfach, nachdem ihr Ausscheiden damit zu tun hatte, dass ein Schwedisch-Türke, sozusagen einer mit türkischen Wurzeln, ein Spieler, einen Foul in der Nähe des 16ers gemacht hatte, aus dem heraus eben das entscheidende Tor des Ausscheidens wurde, gab es einen Shitsturm im Internet, was ja heutzutage eben tatsächlich so auch ein, was Reales ist, mit dem man umgehen muss. Ja, so ist inzwischen gängig geworden, ja, so. Und dann muss man damit gut umgehen können. Und ich finde, das war einfach überzeugend, imponierend, dass dann einen Tag später sich alle Spieler zusammenstellen, die gesamte Mannschaft, der Trainer, und dass dann eine Videobotschaft geschickt wird gegen Rassismus und so eine klare Identifikation mit diesem Spieler, der gesamten Mannschaft. Das haben unsere nicht hingekriegt.
Das haben sie ja nicht nur nicht hingekriegt. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen überspitzen. Ja. Der DFB-Manager Bierhoff und DFB-Präsident Grindel fallen Özil ja nach dem Turnier fast schon in den Rücken, kann man sagen.
Ja, ich finde, man kann sagen, sie fallen ihnen in den Rücken, um es wohlwollend oder nicht wohlwollend, aber um es etwas, sag ich mal, etwas weniger als Vorwurf zu meinen, würde ich auch sagen, dass sie vielleicht in dem Fall neben dem Fußball diese Dinge nicht so einschätzen können. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja, ich meine, Herr Grindel müsste eigentlich als Politiker, sag ich mal, einfach jemand sein, der das auch vielleicht früher oder anders hätte einschätzen können.
Ach, und dann, Bundestagsabgeordneter der CDU gewesen.
Ja, ich meine, so ist es, genau. Er ist eben tatsächlich als Politiker vielleicht derjenige, von dem man am meisten hätte erwarten können. Ja, bei mir hat es ja, also mir hat es so imponiert, wie der schwedische Trainer und wie die schwedische Mannschaft, wie die Sportler selbst sozusagen auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauend wissen, wo heutzutage Probleme auftauchen und wie die Gesellschaft heutzutage Probleme mit sich trägt, die oft ungelöst sind, wo dann auch im Fußball, der beliebtesten Sportart der ganzen Welt, die Hingucker sind nirgendwo so groß wie im Fußball. Fußball wird instrumentalisiert, das muss jedem klar sein. Und jedem muss auch klar sein, dass er mit all dem, was er tut, beobachtet wird. Und jedem muss auch klar sein, dass es eben nicht egal ist, ob man als Mannschaft sozusagen es zulässt, dass sozusagen in dem Fall jetzt über Özil und Gündogan so ein Shitsturm im Internet möglich war. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ich bedauere es ein bisschen, dass ohne dass man die Politik hätte bemühen müssen, finde ich, hätte das eine gute Mannschaft, die auch vom Kopf her, von den Köpfen her einfach gut ist als Mannschaft, mit einem Trainer dazu, der auch über den Tellerrand schauen, und mit dem Manager der Nationalmannschaft, der über den Tellerrand schauen, ohne eine Lücke zu lassen, ohne ein Stück Papier dazwischen zu lassen, gemeinsam mit den Spielern hingeht und sagt, stopp, ja, hier ist jetzt wirklich Schluss. Ich hätte es sehr gerne gesehen, wenn nochmal darauf hingewiesen worden wäre, wie in Deutschland sich alle Fußballfans, wie der DFB, sich vor Jahren darüber gefreut hat, dass beide Spieler sich für Deutschland entschieden haben. Weil beide Spieler hatten die Möglichkeit, zu Beginn ihrer Karriere sozusagen auch für die Türkei zu spielen. Sie haben sich für Deutschland entschieden und das hat uns alle damals sehr erfreut. Und alle Fußballfans waren glücklich. Und wenn man an die Leistung von Özil 2010, 2014 denkt, dann hat Özil eben auch mit einer unglaublichen sportlichen Kompetenz sozusagen, mit dem Potenzial hat er so geholfen, dass ich es einfach bedauere, ja, dass es nicht möglich war, sich einfach so geschlossen und ohne, dass man dazwischen grätschen konnte, hätte man sich vor diese Spieler stellen müssen. Und
jetzt werden sie... Also ironischerweise wollte ich fast sagen, es ist ja eigentlich nur bedauerlich, schon von den Fans beider Länder ausgepfiffen. Wenn Özil mit dem Deutschland-Trikot in der Türkei spielt, wird er ausgepfiffen und jetzt spielt er für Deutschland und wird von den deutschen Fans ausgepfiffen.
Ja, ich hab zufällig gestern in irgendeiner Zeitung, war glaube ich ein dpa-Bericht, ist ja wurscht, welche Agentur das geschrieben hat, da ist zu diesem Thema auch der Benzema, der französische Stürmer, der aktuell nicht dabei ist, ja, von Real Madrid, aber der viele Jahre immer französische Nationalmannschaft gespielt hat und da meine er sagt, das, was ich in Frankreich immer beobachtet habe, auch zu den besten Zeiten, als die französische Nationalmannschaft schon mal Ende der 90er Jahre Europameister und Weltmeister war, da gab es immer maximal 3, normalerweise 2 typische weiße Franzosen in der Mannschaft und der Rest hatte einen Afrika-Hintergrund, entweder Nordafrika, Algerien, Tunesien oder Westafrika. Mit der Geschichte der Kolonialisierung ist das ja klar, dass sie dadurch Vorteile hatten. Und es ist interessant, tatsächlich, dass da es wirklich auch so war, dass dieser Benzema jetzt einfach zu diesem Thema nur mal in einem Interview wohl gesagt hat, immer wenn ich Tore geschossen habe, bin ich Franzose gewesen, wenn ich nicht getroffen habe, war ich Araber. Ja, so hat er das einfach wahrgenommen und ich glaube, da steckt viel drin, weil die Franzosen haben ja gerade auch diese Superzeit Ende der 90er Jahre mit dieser tollen Nationalmannschaft, die wirklich überragend gut war und Erfolge geholt hatte, haben sie das ja sogar nach außen gerne dargestellt als gelungene Integration und Multikulti und so weiter und so weiter. Im Grunde hat es nicht allzu lange gedauert, ein paar Jahre später, als sie dann nicht mehr so gut Fußball gespielt haben und Sarkozy war Präsident, dann sind die Wasserwerfer trotzdem durch die Banlieues gefahren, ja. Und es gab in den Banlieues und in den Quartiers gab es eben gerade in den mit vielen Migranten und so weiter, gab es eben sogenannte Parallelgesellschaften und von der Integration auch, wie Menschen zusammenleben, war es eben nicht so weit her, wie manchmal die Zusammensetzung einer Nationalmannschaft hoffen lässt.
In den SWR2 Zeitgenossen spreche ich mit Volker Finke, Fußballtrainer und Fachmann. Und wir haben natürlich jetzt schon über die WM gesprochen. Sie haben gerade die mangelnde Sensibilität der deutschen Mannschaft beklagt in Bezug auf die Geschichte mit Mesut Özil und Ilkay Gündoğan. Es gab diese Woche, ich möchte diese fußballgesellschaftlichen Parallelen doch noch ein bisschen weiter bemühen. Es gab diese Woche ein ganz besonderes Ereignis, nämlich das Ende des NSU-Prozesses in München, in dessen Zusammenhang ja auch immer wieder davon gesprochen wurde, gerade was Angehörige, was Opferanwälte angeht, dass es in dieser Gesellschaft eine Blindheit auf dem rechten Auge gibt, also nicht mal nur aktiven Rassismus, sondern auch eine Blindheit. Ist das vielleicht auch das, was Sie mit dieser mangelnden Sensibilität beim DFB bezeichnet haben? Ist das etwas, was Sie beobachten?
Ja, ich finde, dass es im Moment nicht so viel positive Entwicklungen gibt, die einem selber sozusagen, ich sag mal, also ich höre gerne morgens oder zweimal am Tag höre ich gerne eine Stunde Radio. Ich sage jetzt mal bei Ihrem Sender nicht, welchen Sender ich höre, aber das macht mir Spaß.
Dann kann es ja nur die Konkurrenz sein.
und nein, es ist in der Tat so, dass ich da das gerne mache. Man ist dann auch, es gibt ja die verschiedenen Abschnitte im Leben und morgens ist es so, dass ich gerne ein bisschen was für meine Mobilität tue und dann höre ich nebenbei Radio. Okay. Und dann ist man immer aber auch relativ gut informiert und es ist auch ein Sender, der keine Fake News verbreitet, sondern ganz gut ist und für den man dann auch gerne ein bisschen Rundfunkgebühren zahlt. So, das, was ich aber damit sagen will, ist, dass wir tatsächlich momentan mit dem Erstarken der AfD und so weiter, da brauche ich ja nicht weiter ausführen, und mit der Entwicklung unserer Regierungskoalition, mit der Behandlung, mit dem Klimawechsel teilweise in der gesamten Flüchtlingsfrage, und mit dem Umgang damit, wie also eigentlich gar nicht mehr über die Menschen geredet wird, sondern es wird nur noch über Stückzahlen geredet, es wird über die Obergrenzen tatsächlich mit Fakten, also mit nackten Zahlen gearbeitet, als wenn es gar nicht mehr um Menschen gibt. Gleichwohl sieht man nicht, dass insgesamt weltweit über 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Bei mir ist es eben so, dadurch, dass ich eben auch weltweit sozusagen ein bisschen unterwegs war, dass ich in Afrika vor allen Dingen gearbeitet habe, dort habe ich mir Flüchtlingslager angeguckt. Wer dann so, bin ich auch noch Lehrer gewesen, das heißt, das, ein bisschen weiß ich auch von der Geschichte sozusagen. Und irgendwann merkt man, das Klima ist nicht gut. Und egal, wie das jetzt rüberkommt, sage ich, wir haben im Moment kein gutes Klima. Ja. Es ist nicht leicht populistisch, es ist aber der Versuch sozusagen, dass die krassesten Populisten nicht zu viele Zuhörer finden, gibt es immer mehr, die rücken in die Nähe der Populisten, auch in ganz wichtigen Fragen, wie man zum Beispiel mit der gesamten Frage, was heißt das eigentlich, wenn wir womöglich Transitzentren oder womöglich Auffanglager schon in Nordafrika und so weiter. Es gab diese berühmte Konferenz von Abidjan, wo ich mich unglaublich geärgert habe, weil ich mit meinen 2,5 Jahren in Kamerun eben auch wirklich Einblick hinter die Vorhänge haben, was mit den Geldern passiert und so weiter, habe ich mich unglaublich geärgert, wie eben dann die reicheren Länder sozusagen glauben, dass sie sich ihr Flüchtlingsproblem wegkaufen können, ja, indem sie afrikanischen Ländern Geldzuweisungen versprechen und das dann auch so tun, um wiederum im eigenen Land sagen zu können, die Flüchtlingsströme werden wir dort bremsen und so weiter und so weiter. Also man kauft sich sozusagen ein, obwohl man selber mit verantwortlich ist für diese Aufteilung der Welt. Ich meine, das ist ja überhaupt kein Geheimnis. Jeder, der ein bisschen von der Welt versteht, weiß, was Globalisierung, wie die funktioniert. Jeder weiß, dass unsere, sag ich mal, Hähnchenreste von Wiesenthal oder so, wenn die in Afrika auf den Markt kommen, dann braucht der afrikanische Kleinbauer, braucht mit seinen Hühnern nicht mehr auf den Markt fahren. Ja, so. Und wir haben die Fluchtursachen mitgeschaffen. Wir sind mitverantwortlich für die Fluchtursachen. Also geht es uns was an. Gleichzeitig wollen wir den freien Gang unserer Finanzströme haben und vor allen Dingen wollen wir auch unsere ganzen Mobile Phones und alles, was es gibt, wollen wir weltweit verkaufen. Unsere Autos sind ja so beliebt und. Und all das führt aber eben nicht automatisch auch zu einer Verbesserung der Situation in diesen Ländern. Also die Fluchtursachen, da bin ich auch ganz enttäuscht, über viele Bereiche in der Politik werden viel zu wenig konkret benannt, weil in dem Moment, wo man dort die Spur verfolgt, wo die herkommen, die Fluchtursachen, landen wir ganz schnell auch bei den sogenannten entwickelten Ländern, die dort ihre Spuren hinterlassen haben und heutzutage noch ihre Spuren haben. Und so ein afrikanisches Land funktioniert ja im Wesentlichen über die Transferleistungen von irgendeinem Familienmitglied, was irgendwo in Amerika oder in Europa vor Jahren kommen konnte, durfte, illegal gekommen ist, das legalisieren konnte und hier Arbeit hat. Und die schicken in der Regel einen Großteil von dem, was sie hier verdienen, schicken sie für ihre Familie immer rüber. Und von diesen Transferleistungen leben diese Länder und überleben diese Länder. Aber die ganz viele junge Menschen auch mit hervorragenden, sage ich mal, einfach Bildungsabschlüssen haben, ohne Perspektive. Und es ist so, dass wir uns einfach nicht klar machen, dass weltweit hat sich die Situation so verschärft, gleichzeitig mit den ganzen terroristischen Geschichten, mit Islam und so weiter, ist es so, dass es leider zu einer Situation gekommen ist, dass sich in den entwickelten Ländern Teile der Bevölkerung bedroht fühlen. Sie glauben auch, dass sie vielleicht sogar selber zu schlecht weggekommen sind. Sie haben nicht die Aufstiegsmöglichkeiten gehabt und so weiter. Und schon sind wir dann in einer Situation, die nicht so positiv einzuschätzen ist. Das ist so. So, und der Fußball macht immer Spaß, aber der Fußball geht mit seinen Turnieren, ähnlich wie die Olympischen Spiele auch, geht inzwischen auch im Wesentlichen immer dahin, wo das meiste Geld zu bekommen ist. Auch da sind die Geldflüsse innerhalb der Einrichtung immer wieder, man dachte, dass nach Blatter und so weiter, dass da andere Zeiten anbrechen. Große Enttäuschung, große Enttäuschung, kann ich nur sagen. Das geht mir persönlich auch richtig auf die Nerven, dass eben auch leider in diesen großen Institutionen bzw. Verbänden, dass dort eben auch mit den ganzen Autokraten dieser Welt, sag ich mal, einfach werden die Geschäfte immer so gemacht, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, dass tatsächlich das, was wir so ein bisschen als freiheitliche, humane, demokratische Gesellschaft irgendwo glauben, möglich machen zu können, das hat sich verschlechtert. Das tut mir einfach richtig auch weh. Ja? Das schmerzt mich, das zu sehen. Der Sport, der so viele Menschen begeistert, der muss sich nicht so instrumentalisieren lassen. Und das ist eine Entwicklung, die mir total weh tut. Also, dass diese Instrumentalisierung des Sports, man verkauft die beliebte Sportart Fußball und nimmt den Höchstpreis und guckt nicht hinter die Kulissen, was das bedeutet.
Also der Klimawandel Richtung rechts, der gesellschaftliche, wäre mit dem Fußball oder mit Unterstützung des Fußballs aufzuhalten, zu ändern?
Ich würde dem Fußball ganz einfach natürlich ist der Fußball keine politische Kraft, aber er ist gesellschaftlich deswegen von ganz großer Bedeutung, weil dieses Fußballspielen, das ist der Grund für diese Faszination, glaube ich, hat diese unglaublich einfache Spielidee, kann unglaublich viel Freude bereiten und ist weltweit deswegen auch tatsächlich überall beachtet, beobachtet. Selbst die Länder, in denen der Fußballsport eigentlich überhaupt nicht verankert war, wie China, wie Indien, die fangen an mit Profiligen oder haben angefangen und holen sich die große Geldsummen, holen die sich irgendwelche Altstars und versuchen im Fußball populär auch in ihrem Land zu machen, weil sie merken, dass mit der Globalisierung auch verbunden ist, dass zum Beispiel die englische Premier League in Asien rund um die Uhr gezeigt wird und dass die eigene Bevölkerung sich natürlich von allem, was durch die weltweite Verbreitung bestimmter Dinge für eine neue, jüngere Generation, nachhaltig für die Zukunft sozusagen von Bedeutung, was dort überall ankommt, da spielt eben auch medial der Fußball diese große Rolle. Und deswegen ist es so, dass auch da eben eine ganz große Verantwortung eigentlich vorhanden ist, dass man dem Fußball eben jetzt nicht den autokratischen Regimen sozusagen die Möglichkeit geben, zu sehr mit dem Fußball bestimmte andere Dinge völlig zuzukleistern. Es ist tatsächlich auch so, dass sogar in Russland aktuell nebenbei Gesetze durchgebracht werden, während die Fußball-WM läuft, die gut organisiert ist, wo alle Sachen, was die Sicherheitsfrage angeht, sind alles wegorganisiert. Es ist ja so, dass eben der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Autokratie ist ja vor allen Dingen der, dass in diesen Autokratien kann von oben nach unten mit einer ganz einfachen und klaren Positionierung kann man auch Sicherheitsmaßnahmen viel einfacher und leichter organisieren, ja, weil man ohne Rücksichtnahme, es gibt eben nicht die Gewaltenteilung, dass jemand sagt, ey, das lasse ich mir nicht gefallen, jetzt nehme ich mir mal schnell einen Rechtsanwalt, wenn ich hier womöglich während der Zeit der WM die und die Dinge nicht mehr machen darf, beziehungsweise ich hier womöglich auch noch mein Quartier verlassen muss oder so. Also ist es so, dass in diesem Bereich, finde ich, ist es schade, dass der Fußball tatsächlich instrumentalisiert wird und er selber, ohne die Menschen, die mit ihm umgehen, er selber, der Fußball alleine kann es nicht. Es ist schon nur mit den Menschen möglich, die den Fußball nicht nur spielen, sondern auch organisieren und verwalten. Ja? Deswegen ist da schon wichtig, wie die FIFA sich positioniert. Bei olympischen Bewegungen ist das Gleiche. Ja?
Es ist erstaunlich, dass der so beschriebene Plan von Russlands Präsident Putin im Endeffekt dann wohl doch aufzugehen scheint. Ja. Die Weltöffentlichkeit bleibt bei den Bildern der feiernden Menschen hängen und interessiert sich weniger für das, was im Hintergrund noch abläuft.
Ganz sicher ist es so, leider.
Mit Volker Finke spreche ich in den SWR2 Zeitgenossen, langjähriger Fußballtrainer, nicht nur beim Sportclub Freiburg, sondern auch in Köln, in Kamerun, haben wir schon gehört, aber auch in Japan bei den Urawa Red Diamonds. Was ist denn Ihr Lieblingswort auf Japanisch, Herr Finke?
Ja, mein Lieblingswort auf Japanisch ist ganz einfach Oishides. Oishides heißt, das war super, das ist sehr gut. Das kann ich einem Spieler sagen, der was Gutes gemacht hat. Das kann ich im Restaurant sagen, wenn ich das Restaurant verlasse und mich nochmal dafür bedanke, dass das von mir so geliebte japanische Essen hervorragend war. Dann
Kritik läuft nicht so gut am Spieler, ne?
Nein, das ist einfach so, dass tatsächlich, das sind die wenigen Dinge, die man dann auch Japanisch lernen muss. Ja, weil man, die ganz große Mauer ist ja dann irgendwann die Sprache. Kompliment an meine Frau, die in der Zeit das erste halbe Jahr täglich Unterricht genommen hat, sodass wir uns in dem Land ohne Begleitung sehr gut bewegen konnten und dann eben auch die 2 Jahre nutzen konnten, um Land und Leute, soweit es geht, tatsächlich auch zu sehen, zu erfahren und so weiter, zu spüren ein bisschen. Dafür ist dann die Sprache eben besonders wichtig. Beim Fußball selbst ist das Tagesgeschäft eben so, dass ich natürlich im Trainerstab ein Dolmetscher ist, aber dass man auch versucht, auf Englisch zu machen. Und da merkt man dann eben, dass sehr viele Japaner in der Schule zwar Englisch gehabt haben oder und so, aber ist so gut wie kaum sprechen. Aber trotzdem, das ist eben, Japan hat damit auch was zu tun. Die Spieler sind dann toll. Also zum Beispiel die Mannschaft, die ich hatte, wo auch ganz viele Nationalspieler waren und auch internationale Spieler. Da war es dann so, die fingen dann an, Englisch auch zu lernen normal. Das hat der Verein dann organisiert, dass die Spieler auch noch Englisch lernen, sodass wir auch direkt ohne Dolmetscher miteinander kommunizieren konnten. Aber Japan war eben tatsächlich eben auch eine tolle Erfahrung.
Und wie war es für Sie? Können Sie sich an diesen Moment erinnern? Sie kamen ja als gestandener Bundesliga-Trainer mit gehörig Reputation im Gepäck, steigen in Japan aus dem Flieger und dann ist es wie Reset-Knopf drücken oder kann man sich da noch so auf seine Reputation berufen?
Na, bei mir war es so, wir sind erstmal 7 Tage, eine ganze Woche zur Probe hingeflogen. Ja, weil das, ich habe da nicht einfach zugesagt, um Gottes Willen. Also wir haben uns das dann angeguckt, 7 Tage. Und es ist wirklich so, die wollten gerne einen Trainer haben. Die haben eine Akademie, das ist der Partnerclub von Bayern München gewesen in den ganzen Jahren. Inzwischen leider nicht mehr, aber war in den Jahren Partnerclub von Bayern München. Von dort habe ich den ersten Anruf gekriegt und die haben gesagt, hier, unser Partnerclub sucht einen Trainer und die wollen unbedingt jetzt die eigene Jugendakademie nach vorne bringen und vor allen Dingen wollen sie auch die Mannschaft verjüngen und wollen Leute, eigene, selbst ausgebildete Leute nach vorne bringen und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben wir uns erstmal 7 Tage vor Ort alles angeguckt und wir haben dann nach der Woche, die wir da erlebt haben, nochmal ein paar Tage überlebt und haben wir zugesagt. So ist das eigentlich entstanden und das hat sehr viel Spaß gemacht, war wirklich einfach ein richtig gutes und interessantes Erlebnis mit all den Erfahrungen, die eben auch, weil da eben das Kulturelle so durchschlägt, auch im Fußballbereich. Der Fußball ist ja sozusagen über alle Grenzen hinweg, hat die gleichen Regeln, aber die Art und Weise, damit umzugehen, ist in einem Land, wo das Senioritätsprinzip herrscht, sprich, dass ein unglaublicher Respekt dem Älteren gegenüber ist, was in den Mannschaften dazu führt, dass die 18-, 19-Jährigen wirklich erstmal über das Bälle und Ballnetze und Koffertragen nicht hinauskommen und dann auch ältere Spieler es gibt, die denen richtige straffe Vorträge halten. Eine Spielanalyse nicht möglich war zu Anfang, das habe ich dann natürlich aufgearbeitet, aber plötzlich dann merkte ich, dass wenn man Gegentore analysiert, die man bekommen hat beim letzten Spiel, für mich war klar, dass auch ältere Spieler mal Fehler machen, ja, und dann war aber so, dass dann die älteren Spieler gekommen sind und haben gesagt, Trainer, das sind wir nicht gewohnt, man darf, wenn jüngere Spieler im Raum sind, darf man keinen Fehler eines älteren Spielers zeigen, der im Spiel passiert ist. Und das ist dann erstmal eine harte Aufgabe, das zu überwinden, ja, dass die Mannschaft eben auch anders anfängt zu denken, dass nicht das Alter des Spielers das Entscheidende ist, ob er den Ball bekommt oder nicht bekommt. Das ist jetzt nicht übertrieben. Es ist so, dass diese Hierarchien altersmäßig gibt es in Japan und zum Beispiel in Afrika gibt es diese anderen Hierarchien, dieser eine Boss und dann seine Soldaten hinten dran, so möchten die das auch. Elfenbeinküste hat das ja mal ganz krass gehabt mit Yaya Touré und mit Drogba. Und haben mit einem überragenden Spielerpotenzial sind die in der Vorrunde des Afrika-Cups ausgeschieden. Wenn Drogba Hü gesagt hat, dann haben 5 Spieler das gemacht und die anderen 5 haben nichts gemacht und Drogba umgekehrt. Und so ist eben an diesen kulturellen Voraussetzungen scheitern dann oft diese Mannschaften. Deswegen, was wir vorhin kurz hatten, wird es in absehbarer Zeit auch keine afrikanischen Mannschaften geben, die bei Weltmeisterschaften irgendwie erfolgreich sind.
Jetzt haben Sie auch gerade erwähnt, dass man dann versuchen muss, in so einem neuen kulturellen Kontext das vielleicht ein bisschen zu ändern, prägend zu beeinflussen. Ich habe jetzt auch daran gedacht, dass Ihnen ja in Bezug auf die Freiburger Zeit immer attestiert wird, Sie hätten die Art und Weise geändert, wie wir in Deutschland über Fußball reden und denken. Gehen Sie da mit? Nehmen Sie diese Rolle gerne an?
Nein, ich habe keine Rolle, also jetzt in dem Sinne, ich habe mich nicht in einer Rolle gesehen. Ich habe nur gesehen, dass wenn wir in Freiburg Erfolg haben wollen, dann müssen wir die Idee, meine Idee, die ich da mit dem kleinen Dorfverein Havelse sozusagen hatte und da überraschenderweise sogar in die 2. Liga aufsteigen konnte, dann müssen wir hier mit der Idee weitermachen, ja. Ich habe dann tatsächlich auch selber die Erfahrung gemacht und wie alle Freiburger, die zum Sportplatz dann plötzlich gingen, ich kam, da war ein Schnitt von 2.500 bis 3.000 Zuschauern bei Heimspiel. Und ein Jahr später war es dann plötzlich schon so, dass 8.000, 9.000, 10.000 Zuschauer kamen und dann im zweiten Jahr, als wir aufgestiegen sind, über 100 Tore geschossen haben und einfach wirklich ein tolles Jahr gespielt haben und alle ganz verwirrt waren, wie wir spielen. Und das waren wirklich Vorteile dadurch für uns, ja, war es so, dass plötzlich der Aufstieg im Raum stand, was dann ja auch tatsächlich passiert ist. Und dann war es eben so, dass man relativ schnell das größte Problem damit hatte, dass es nicht genug Eintrittskarten gab und so weiter und so weiter. Und eben auch die Trainingsbedingungen mussten unbedingt verbessert werden. Also wir sind mit dem Sport dann vorausgelaufen sozusagen. Wir sind vorne weggelaufen und alles andere musste hinterher kommen. Und was den Fußball angeht, war es so, dass wir eigentlich so von dem, was in Italien mit Übernehmen übergeben, das war die sogenannte Sacchi-Schule mit Mailand, ja, die dann die ja ihre glorreiche Zeit hatten unter dem Trainer Sacchi, der selber eben auch kein großer Spieler war, im Grunde auch jemand war, der einfach nur sehr, sehr klug war und wusste, wie man in Räumen spielen konnte und dadurch Vorteile hatte im Vergleich zu der traditionellen alten europäischen und vor allen Dingen aber auch sehr lange deutschen Vorstellung, der mit den Duellen, mit dem Zweikampf, mit der persönlichen Härte, mit der absoluten Disziplin. Und es ist eben so, dass der Fußball hat sich dahin entwickelt, dass vor allen Dingen die Antizipation bestimmter Spielsituationen, das Besondere, eine Antizipationsfähigkeit, Situationen vorwegzuahnen, in Räumen denken zu lernen, dass das also den Fußball entscheidend geprägt hatte, schon in den romanischen Ländern, bevor er in Deutschland sich verändert hat. So, und ich bin tatsächlich jahrelang als Student in Südfrankreich zum Beispiel gewesen und habe immer nebenbei auch so viele Fußballspiele wie möglich. Ich habe versucht, in Spanien mir Spiele immer wieder anzugucken. Und der Fußball dort in diesen Ländern war eben anders als der deutsche Fußball. Und ich fand das einfach, ich war Sportstudent, habe eben schlicht und einfach in der Zeit auch selber gerne experimentiert, sozusagen das ausprobiert und hab dann natürlich gemerkt, was für ein Potenzial da drin steckt, wenn man das ändert. Also immer denjenigen vom Gegner, der am weitesten vom Ball weg ist, den können wir freistehen lassen. Und dadurch haben wir aber die Möglichkeit, in der Nähe des Balles einmal mehr zu sein. Das hat ja im Freiburger Stadion zu unfassbaren Situationen geführt, dass Leute auf der Tribüne aufstanden und rumschrien. Seht ihr das nicht? Hier steht einer frei, der muss gedeckt werden. Es war teilweise in dem Fall fast lustig sozusagen. Und manche waren richtig erbost, ja, dass man am Rand saß und es nicht erkannt hat, dass sozusagen ein Spieler vom Gegner freistand. Ne? Nur, und das ist dann eben so ganz einfach natürlich auch, dass man einfach nur sagt, also wenn wir in der Nähe des Balles ein Mann mehr sein wollen, dann muss irgendwo vom Gegner, irgendjemand muss frei sein. Nur es muss der Richtige sein, sonst kriegen wir natürlich schon Probleme. Also das ist so ein kleines Beispiel dafür. Und das hat mir natürlich total, ja, richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen wollte ich eigentlich in den Schuldienst zurück. Also ich habe mich nicht, ich war insgesamt...
Also Sie haben nie mit dieser Trainerkarriere...
Nein, also es war jetzt so, dass ich insgesamt, also 2 Jahre Referendariat, 12 Jahre Studienrat, Oberstudienrat. Ich war insgesamt 14 Jahre im Schuldienst und wollte auf Zeit raus und bin gerne Lehrer gewesen und wollte eigentlich zurück. Und die Tatsache, dass ich eigentlich zurück wollte, ja, und also nicht mit irgendwie eine Vision hatte, dass ich völlig verkrampft darauf aus war, irgendwo hauptberuflicher Trainer zu sein, hat natürlich dazu geführt, dass ich den Rücken frei hatte mit allem, was ich getan habe. Ich musste auf niemanden Rücksicht nehmen. Für mich war immer, nächstes Jahr im Sommer gehst du in den Schuldienst zurück. Ich bin immer für ein Jahr weiter beurlaubt worden. Das habe ich 5 Jahre gemacht und habe nach 5 Jahren meine Planstelle zurückgegeben. Aber die 5 Jahre, die ich das gemacht habe, waren eben 1 Jahr noch in Havelse mit denen so. Und dann waren es die ersten 4 Jahre hier in Freiburg. Und das war eben so, dass wir im 2. Jahr eben diesen wundersamen Aufstieg hatten, dann diesen wundersamen Klassenerhalt mit den 3 Siegen in der letzten Phase der Saison und dann diese Wahnsinnssaison, wo wir Dritter waren am Ende der Serie. Das sind die 4 Jahre, wo ich immer wieder mich neu beurlauben lassen und im 5. Jahr habe ich dann tatsächlich, weil auch das mit den Einstellungen der Lehrer und da hängt ja viel dran. Ich habe eigentlich auch eine Planstelle blockiert und es war dann wirklich so, dass klar war, ich hatte auch wirklich viele Angebote, logischerweise, wenn ein Verein wie Freiburg Dritter wird in der Bundesliga, ja, und gegen Bayern München in dem Jahr 5-1 gewinnt und 3 Jahre hintereinander die Heimspiele gegen Bayern München gewinnt, dann ist es ja normal, dass andere denken, irgendwas ist da anders, müssen wir mal gucken, vielleicht kriegen wir den und so. Durch diese Situation, ich werde auf jeden Fall länger im Fußball arbeiten, habe ich dann auch gesagt, stopp, jetzt Planstelle zurück und bin komplett ausgestiegen aus dem Schuldienst und war dann irgendwann nochmal zugeschaltet zu irgendeiner politischen Veranstaltung. Da hat jedenfalls Gerd Schröder, das weiß ich noch, ein Telefonhörer in einem Saal in Norddeutschland, wo ich zugeschaltet wurde aus Süddeutschland als Überraschungspromi sozusagen, hat dann gerufen, der Weg in den Schuldienst ist immer frei für Sie, Herr Finke. Da habe ich dann auch so gedacht, das ist so ähnlich wie, als der Teufel im Wahlkampf war in Stuttgart, als Ministerpräsident da, während des Wahlkampfs, irgendwie ein paar Wochen vor dem Wahltag, sollte ich ein Bundesverdienstkreuz kriegen. Und das habe ich natürlich abgelehnt. Da habe ich auch gesagt, Das mache ich nicht. Ich mache jetzt eben, das ist so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Man darf sich, finde ich, auch in der beliebten Sportart Fußball, darf man sich nicht instrumentalisieren lassen. Man hat so viel beste Freunde dann, wenn man einen Fußballerfolg hat. Und man ist so alleine, wenn man keinen Erfolg hat, ja. Dann ist es eben wirklich auch besonders wichtig, dass man eine Position bezieht, finde ich. Das sind so ein paar Sachen. Aber damit macht man sich das Leben nicht leichter.
Selbstverständlich ist es nicht.
Nein, vor allen Dingen macht man sich das Leben nicht leichter. Es wollen dann Leute mit dir Bücher schreiben, du sollst mit der großen Boulevardpresse Doppelpässe spielen, du sollst da machen und da machen. Es ist nicht so leicht, verstehen Sie? Man hat plötzlich mindestens genauso viel, die einen nicht zur Hölle wünschen, aber die einem nicht so wohlgesonnen sind. Das ergibt sich halt so. Das ist so, wenn man Dinge ändert.
Es ist gerade wahlfreie Periode, Rückkehr in den Lehrerberuf für Sie denkbar?
Nein, ich bin in einem Alter, wo ich ohnehin für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich Pensionär bin.